Man wusste nicht, ob das nächste Mal, wenn ich zur Behörde hingehe, ob ich eine Verlängerung bekomme oder nicht.
Wer ist das, Stefanie?
Das ist Narek. Narek ist 31 Jahre alt und er ist in Armenien geboren.
Jedes Mal konnte das letzte Mal sein. Und natürlich, man hat immer ein schlechtes Gefühl gehabt. Und solange sich näherte der Tag, wenn man eine Duldung wieder erneuern musste, je näher, desto mehr Stress.
Und der Stress, den Narek hier beschreibt, den hat er in Deutschland erlebt?
Ja, er ist nicht allein hier. Er ist mit seiner Familie gekommen. Heißt Vater, Mutter, einem jüngeren Bruder, Koren, der ist 21, und seiner jüngeren Schwester Ani, 15.
Und mit der Geschichte dieser Familie wollen wir in den Deutschlandfunk-Systemfragen in einer vierteiligen Serie die Frage stellen, wir schaffen das. Nur wie?
Deutschlandfunk. Systemfragen.
Hallo, ich bin Paulus Müller und bei mir im Studio ist Stefanie Gebert. Hi.
Hallo.
Sie hat mit Narek Koren und der Familie über ihre Geschichte gesprochen, das Ankommen in Deutschland. Weil diese Geschichte an vielen Stellen typisch ist für das, was Menschen erleben, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Und klar, bei Wir schaffen das, ne, da denken wir natürlich an diesen berühmten Satz hier.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Stefanie, ein Satz mit großer Tragweite. Ne?
So kann man sagen, ja. Das ist der Satz von Bundeskanzlerin Angela Merkel vom 31. August 2015. Und um das mal kurz einzuordnen, wenige Tage vorher hatte es Zahlen aus dem Bundesinnenministerium gegeben. Damals war die Rede davon, dass in dem Jahr 2015 mit bis zu 800.000 Geflüchteten gerechnet werden muss. Und am Ende waren es dann sogar noch mehr.
Und dieser Satz, wir schaffen das, hat ja viele provoziert. Und wenn es um die Aufnahme von Geflüchteten geht, dann wird der Satz auch heute noch gerne zitiert, bleibt aktuell. Anfang April ist die Diskussion um Zuwanderung, um Integration nochmal hochgekocht, als es zum Beispiel um die Bewertung der Kriminalitätsstatistik ging. Und da wurde immer nicht geglückte Integration auch als eine mögliche Ursache genannt. Und deswegen hängen wir das nur wie an das Wir schaffen das in unserer Reihe. Wir wollen nach Lösungen suchen. Wir wollen fragen, wie kann Integration, wie kann Ankommen von Geflüchteten gelingen? Und dafür begleiten wir Narek, Koren und ihre Familie über die nächsten vier Folgen der Deutschlandfunk-Systemfragen an mehrere Stationen, die typisch sind für das Ankommen. Wir hören von den Problemen, auf die sie gestoßen sind. Und wir lassen uns aus der Forschung einordnen, was wissen wir eigentlich? Wie kann Integration wirklich gelingen? Und was müsste dafür vielleicht auch passieren? Stefanie, fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Wann und wo sind Narek und Koren mit der Familie angekommen?
Ja, das war 2018 und die erste Station war in Trier, weil sie von Freunden oder Bekannten gehört hatten, dass da eine zentrale Einrichtung ist, sind sie dort mit dem Taxi hin. Sie sind übrigens über den Landweg gekommen, also über Tschechien, erzählt Koren. Das ist der jüngere Bruder und das vielleicht auch noch kurz. Wir nehmen hier in diesen vier Folgen nur die Vornamen der Familie, weil sie das selbst so wollten.
Wir sind reingekommen und dann waren da viele Gebäude erstmal. Da hat man sich nicht ganz gut orientiert, wo was ist. Und auf Deutsch konnte man ja leider nicht lesen und nicht verstehen, welche Gebäude für was da ist. Es war nachts, wir wollten nicht einfach klingeln oder klopfen.
Die Security-Mitarbeiter haben ihnen dann wohl geholfen. In Trier war die Familie dann nur einen Tag und wurde dort registriert. Und dann ging es weiter in eine große Einrichtung in Nordrhein-Westfalen in Essen.
Warum eigentlich Deutschland? Also warum sind Sie aus Armenien hierher gekommen?
Na, ich würde sagen, darauf gibt es mehrere Antworten. Und um das auch gleich mal vorwegzunehmen, Sie sind nicht geflüchtet vor Krieg oder Vertreibung. Also nicht wie die meisten der Menschen, die da 2015 und 16 kamen, von denen du gerade geredet hast. Obwohl Armenien aktuell und immer wieder in kriegerischen Auseinandersetzungen steht mit dem Nachbarland Aserbaidschan. Da geht es um die Region Bergkarabach. Und der jüngere Sohn Koren hätte demnächst zur Armee und damit vielleicht auch in diesen Krieg gemusst. Aber das war jetzt nicht der Grund, warum die Familie von Narek nach Deutschland gekommen ist im Jahr 2018.
Sondern warum?
Ja, sie sind vor allem gekommen, weil der Vater Garnik schwer krank war. Er hatte einen Hirntumor, der offenbar sehr schnell gewachsen ist. Und die Ärzte in Armenien haben ihm gesagt, hier in Deutschland gäbe es eine gute Versorgung und Hilfe.
Wenn man Europa sagt, dann kommt erstmal Deutschland in unsere Köpfe. Also in Armenien war das zumindest so. Und die Ärzte haben auch gesagt, ja, in Deutschland eine bessere Medizin, nicht Frankreich, nicht Belgien. Genau, da wurde uns auch immer Deutschland gesagt.
Ja, der Vater war dann leider wenig später, im Dezember 2018, tatsächlich hier in Deutschland verstorben. Das ist der eine sehr traurige Teil der Antwort. Und dann wollte die Familie und offenbar wollte das vor allem der Vater, dass die Kinder ein gutes Leben haben und eine gute Ausbildung bekommen. Und das hat mir Nareks Bruder auch erzählt. Deutschland hat einen sehr guten Ruf bei ihnen, haben wir auch gerade schon gehört. Es gilt als reiches Land, wo es genug Arbeit gibt und man kommt gut über die Runden.
Also zum einen die Krankheit des Vaters, aber dann auch Chancen auf ein besseres Leben haben die Familie hierher gebracht. Gehen wir nochmal zurück zum Ankommen. Eine Nacht in Trier, dann nach Essen. Wie war das für die Familie?
Ich glaube, das war ganz okay für sie dort. Sie erzählen im Rückblick, dass es genügend Platz für alle gab. Sie haben sich beim Schlafen auf zwei Zimmer aufteilen können. Und sie sagen auch, man hat nicht so gemerkt, dass man eingesperrt ist. Dieses Gefühl war später anders. Aber in Essen, so erzählt es Corin, haben sie sich erstmal sicher gefühlt.
Da waren schon die Zaunen da, aber den hat man irgendwie nicht gesehen. Da hat man normale Gebäude gesehen, normale Häuser, alle schon bunt, grün, rot, gelb. Da waren alle neu. Da hat man erstmal nicht so gemerkt. Es hat sich nicht wie ein Lager gefühlt.
Da war die Familie insgesamt 5 Monate in diesem Camp und dann wurden sie in einen Ort in der Eifel in Nordrhein-Westfalen verlegt.
Also nochmal ein Umzug.
Genau, diesmal aber in ein Lager, das ein ehemaliges Kasernengelände der belgischen Armee war. Und das hat man wohl deutlich gemerkt, das haben mir alle eigentlich so berichtet.
Und woran merkte man das dann?
Ja, da war gleich eine ganz andere Stimmung, haben sie gesagt. Erstens, weil es halt Militärbaracken sind dort, die einzelnen Gebäude sind nicht bunt, sondern einheitlich mintgrün gestrichen.
Also wirklich so kasernenmäßig.
Ja, es kommt einem direkt nach Armee, kommt einem direkt in den Sinn. Zweitens ist das eher ein Campgefühl. Es war deutlich weniger Platz für alle. Und Corin hat mir erzählt, sie hätten da auch eindeutig den Zaun drumherum ständig gesehen, also vor Augen gehabt. Und drittens, in diesem Zentrallager haben sie erfahren, dürfen sie bleiben oder müssen sie gehen? Also hier wurde gesagt, wie über den Aufenthaltstitel entschieden wurde. Und das hat eine ganz andere Atmosphäre insgesamt erzeugt.
Wir haben gesehen, wie die Leute teilweise dann schlimmer Neuigkeiten bekommen, also schlechte Briefe, worauf steht, dass die den Land dann verlassen müssen. Da haben wir auch mitgefiebert, leider. Also das waren unsere Freunde schon. Wir haben uns befreundet in dieser Zeit. Da hat man schon gemerkt, dass es auch in eine andere Richtung gehen kann.
Also das heißt, da lag die ganze Zeit so eine wahnsinnige Unsicherheit in der Luft. Ne?
Ja, da stecken ja mehrere Aspekte in dem, was Corin da gerade erzählt. Er spricht ja einmal von schlimmen Neuigkeiten und auch von schlechten Briefen. Da war natürlich viel Druck und Angst mit dabei all die Monate.
Und das hat eben mit dem Aufenthaltstitel zu tun. Narek und die anderen, du hast es ja auch am Anfang gesagt, sind aktuell geduldet in Deutschland. Da müssen wir, Stefanie, glaube ich, mal drüber sprechen. Also was heißt das genau?
Ja, um das zu erklären, muss ich leider so ein bisschen bürokratisch werden.
War ja klar.
Ja, war klar. Also es geht um das Aufenthaltsrecht in Deutschland. Duldung heißt nach § 60a in diesem Aufenthaltsrecht, dass eine Abschiebung ausgesetzt ist. Und diese Menschen bekommen dann eine Duldungsbescheinigung ausgestellt. Die erkennt man übrigens sofort an so einer roten Linie quer über dem Schreiben selbst.
Und wie viele Menschen in Deutschland gibt es, die geduldet sind?
Ja, das sind ungefähr 200.000 Leute. Davon geht zum Beispiel Ilka Attac aus. Er ist Politikwissenschaftler an der Hochschule Fulda und forscht zum Sonderstatus der Duldung. Und er spricht von einem Nicht-Status.
Das heißt, mit der Duldung wird sozusagen die faktische Präsenz anerkannt und damit kommt es auch zu einer Einschränkung der wesentlichen Rechte. Das heißt, Einschränkung von Bewegungsfreiheit bis hin zur Einschränkung von sozialen Leistungen und des Zugangs zum Arbeitsmarkt.
Und das hat ja dann Narek ganz am Anfang schon angesprochen, ne?
Genau, am Anfang dieser Folge, da hat Narek erzählt davon, dass diese Duldung immer nur für eine ganz kurze Zeit ausgestellt wurde.
Man wusste nicht, ob das nächste Mal, wenn ich zur Behörde hingehe, ob ich eine Verlängerung bekomme oder nicht.
Ja, und genau das ist ein Grund, warum Politikwissenschaftler Ilka Attac diesen Nicht-Status, wie er sagt, auch kritisiert.
Wir leben in Unsicherheit, oft in Armut, in Abschottung, aufgrund der Gefahr, dass sie jederzeit abgeschoben werden können. Und in der Regel bekommen sie, man spricht von Kettenduldungen. Das heißt, der Duldungsstatus bekommen Geduldete oft für 3 bis 6 Monate. Und das führt auch zu enormen Einschränkungen. Das heißt, diese fehlende aufenthaltsrechtliche Sicherheit führt auch zu einer Fragilität der Lebenslagen, zum Beispiel am Arbeitsmarkt, aber auch im Bereich der Ausbildung oder auch was alles mit sozialen Teilhabe zu tun hat.
Kettenduldung. Ich glaube, jeder, der jemanden kennt, der so ein befristetes Arbeitsverhältnis hat, kann irgendwie nachvollziehen, sowas ist Stress, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Ne? Nur ist es ja so, dass wir einerseits wollen, dass Menschen bei uns ankommen, in den Arbeitsmarkt kommen, einen Beruf finden, Sprache lernen. Sonst gibt es keine Chance eigentlich. Andererseits ist es ja auch so, Deutschland kann nicht alle Menschen aufnehmen. Wie ließe sich denn in dieser Duldungsproblematik sozusagen was ändern?
Ja, indem man, wenn jemand eine Duldung bekommt, den Druck rausnimmt, der ja auch ein Zeitdruck ist, wie der Politologe Ilka Attatsch sagt. Im Grunde genommen ist die Bundesregierung das Problem eigentlich auch schon angegangen. Stichwort Chancenaufenthaltsrecht.
Das klingt nach so einem richtigen schönen Politikwort. Was heißt das?
Ja, seit Ende 2022 gibt es dieses Chancenaufenthaltsrecht. Das ist damals ein bisschen untergegangen. Das ist jedenfalls die Einschätzung vom Politologen Ilka Attatsch. Chancenaufenthaltsrecht, das heißt, geduldete Personen, die sich zum Stichtag 31. Oktober 2022 seit 5 Jahren in Deutschland aufhalten, haben die Chance, ihren Aufenthalt zu verstetigen. Und es gibt noch weiteres, was sie da erfüllen müssen, zum Beispiel sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Und im Gegenzug bekommen sie ein Aufenthaltserlaubnis für 18 Monate und müssen in dieser Zeit bestimmte Kriterien erfüllen.
Das ist so unter anderem Sicherung des Lebensunterhaltes, die Klärung der Identität und der Erwerb von Sprachkenntnissen. Das heißt, nach der Antragstellung bekommen Sie ein Aufenthaltspapier für 18 Monate und dann sollen Sie in diesem zeitlichen Rahmen diese Voraussetzungen erfüllen. Beziehungsweise, wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen, bekommen Sie ein Bleiberecht.
Ja, das klingt ja erstmal ganz gut. Und auch Ilka Attatsch findet die Idee gut. Er sieht aber auch einige Probleme, weil es auch da ja wieder um den Zeitfaktor geht. Also 18 Monate können natürlich schnell vorbei sein. Wer in dieser Zeit zum Beispiel ausreichend Sprachkenntnisse erwerben will, der braucht unbedingt Hilfe. Und wie die konkret aussehen muss, darüber werden wir hier in den nächsten Folgen nochmal sprechen.
Das werden wir tun, aber Ilka Attatsch, der hat ja da auch von multiplen, also mehreren Stressfaktoren gesprochen, abseits der Duldung. Was gibt es denn da noch?
Ja, wenn du zurückdenkst an die Familie von Narek und Corin, die da in der Unterkunft lebten mit vielen anderen, dann ist da auch das Erleben, dass man sich angefreundet hat mit anderen im Camp und merkt, dass diese Bekanntschaften dann ganz schnell wegbrechen können.
Also das, was Corin, Nareks Bruder, gerade erzählt hat.
Genau, die schlimmen Nachrichten, die er da erwähnt. Damals war er mit seinen 16 Jahren mitten in der Pubertät und die Freundschaften brechen dann nicht nur weg, weil die Leute abgeschoben werden, sondern vielleicht ja auch, weil für sie eine Wohnung woanders gefunden wurde und sie ausziehen. Auch das gab's ja.
Also etwas Vertrautes ist weg, in dem ja sowieso irgendwie unvertrauten und auch unwirtlichen, nicht so schönen Umfeld dieses Camps da.
Das ist eine massive Unsicherheit, die da entsteht, würde ich sagen. Dazu hat Kerim Böge geforscht. Er ist Psychologe an der Berliner Charité. Er hat sich insgesamt mit mentaler Gesundheit von Geflüchteten und Asylsuchenden beschäftigt und sagt, in den Unterkünften entstehen über die Wochen neue soziale Gefüge für alle, die dort sind. Und das sind ja dann auch häufig Menschen, die aus einem ähnlichen Kulturkreis kommen.
Ja, aber das ist dann wahrscheinlich was Positives,
genau.
Ne? Weil dann stabilisiert sich das Ganze. Da findet man eben leichter Menschen, zu denen man Beziehungen aufbauen kann.
Und die Ähnliches erlebt haben vielleicht auch. Wenn dann aber viel Fluktuation ist, also Menschen kommen und wieder gehen, dann kann das Stress auslösen.
Und dann hat Corin noch von diesem langen Warten berichtet. Und ich glaube, das kennen wir auch alle, dass das wahnsinnig nerven kann, wenn eine wichtige Entscheidung einfach nicht kommt. Wenn ich mir dann vorstelle, du hängst in so einem Camp irgendwo im Nirgendwo der Eifel und hast eigentlich nichts zu tun, als zu warten, das ist auch hart.
Ja, tierisch. Das ist eine Langeweile in diesen Unterkünften. Das ist eine Situation, in der alle verharren und im Stillstand leben. Psychologen wie Kerim Böge sprechen von postmigrantischen Risikofaktoren, die dann dafür sorgen können, dass Menschen psychisch erkranken. Und da gehört genau das dazu.
Wir alle wissen, wie wichtig es für uns ist, morgens aufzustehen und einen Sinn im Tag zu haben und dem auch nachgehen zu können. Das fördert die Selbstwirksamkeit. Und so kommen Menschen in eine Situation, in der sie sehr lange warten müssen. Und dieses Warten einhergehend mit der Unsicherheit, ob eine Sicherheit entstehen wird, ist letztlich einer der zentralen Faktoren, der die Menschen stark belastet.
Und die eben die Menschen dann immer trifft in dieser Situation. Gibt es Zahlen dazu, wie viele Menschen in Unterkünften psychisch belastet oder sogar psychisch krank sind?
Ja, da gibt es Zahlen. Das lässt sich ganz gut vielleicht einordnen anhand von zwei schwerwiegenden Erkrankungen. Erstens Depressionen, was ja häufig eine stressbezogene Erkrankung ist. Und zweitens posttraumatische Belastungsstörungen. Denn natürlich sind viele der Menschen, die in den Unterkünften leben, traumatisiert worden. Also vielleicht
Flucht oder genau. Erfahrungen, die man da gesammelt hat.
Also über die Flucht oder was sie auch vielleicht in ihrem Heimatland erlebt haben. Ne? Und da gehen Böge und sein Team davon aus, dass etwa 30-40% der Menschen betroffen sind von diesen schweren Erkrankungen. Und dann kommen noch die Leute wie Narek zum Beispiel dazu, die nicht psychisch erkrankt sind, sich aber durchaus belastet fühlen.
Gibt es denn da auch Ideen aus der Forschung, wie es besser gehen könnte, wie man Menschen effektiver helfen kann?
Ja, gibt es durchaus. Der Psychologe Kerem Böge hat zum Beispiel zusammen mit anderen Psychologen und Psychiaterinnen ein 4-stufiges Versorgungsverfahren entwickelt. Mehira heißt das. 4 Stufen sind vorgesehen, die sich am Schweregrad der psychischen Erkrankung orientieren. Und eine Stufe würde ich ganz gerne mal rausgreifen, um das zu erklären. Das ist der Peer-to-Peer-Ansatz. Und der adressiert Menschen, die nur leichte oder moderate psychische Symptome haben.
Das heißt, man nimmt gezielt Menschen aus zum Beispiel den sozialen Berufen, aus den geflüchteten Kohorten, Sozialarbeiter, Lehrer, Kindergärtner und trainiert die in, sagen wir mal, basalen psychologischen Interventionen, sodass am Ende Peers, also mit eigener Fluchterfahrung Menschen, im Sinne auch der Selbstwirksamkeit und Empowerment, gefördert werden, dann anderen Geflüchteten mit leichter Symptomatik eben therapeutisches Angebot zu geben.
Ja, dieses Forschungsprojekt unter der Leitung der Charité lief 4 Jahre lang, ist inzwischen abgeschlossen und Böge und sein Team haben das empirisch getestet mit 600 Geflüchteten und festgestellt, man könnte so 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das Versorgungssystem schafft Hilfe für die Betroffenen unter den Geflüchteten, also verbessert deren psychische Gesundheit und es ist kostengünstig und belastet das bestehende Therapeutensystem nicht zusätzlich. Allerdings müsste das natürlich politisch gewollt sein und es kostet erstmal Geld und Personal. Das muss man auch dazu sagen.
Okay, das heißt, es gibt hier Ansätze, wie auch Jana schon in den bestehenden Strukturen geholfen werden kann. Und auf diesem Weg könnte ja Integration schneller gelingen. Was meinst du? Hätte Narek so etwas geholfen?
Ja, und es gibt noch andere Bereiche, wo sie sagen, das war jetzt schwierig, aber wo es aus der Forschung auch Ideen gibt, was sich verbessern ließe, damit sie sich hier zu Hause fühlen und ankommen können.
Und genau damit geht es in Folge 2 von Wir schaffen das nur wie unserer Deutschlandfunk-System-Fragen-Serie weiter. Da geht es unter anderem ums Sprachenlernen.
Ich habe Woche 3-mal Deutschkurs gegangen. Mein Lehrer, er hat mir viel geholfen und langsam, ich habe Kraft gesammelt.
Das ist Narek und Korins Mutter Hayastan. Welche Probleme es in Sachen Sprachenlernen in Deutschland gibt, dem gehen die beiden anderen aus unserem Rechercheteam nach, Katrin Kühn und Maximilian Brose. Bei ihnen dann auch Thema die gute deutsche Bürokratie und die Reibungsverluste, für die sie auch sorgt. Zu hören im Deutschlandfunk am kommenden Donnerstagabend, am 2. Mai oder jetzt schon online. Da gibt es alle 4 Folgen, weil wir schon am 15. April aufgezeichnet haben. Das Ganze ist zu finden als Podcast, zum Beispiel in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Es ist übrigens eine Serie, die im Rahmen der Deutschlandradio-Denkfabrik 2024 entstanden ist. Unser Jahresthema da im Jahr 2024, ausgesucht von Hörerinnen und Hörern. Es könnte so schön sein, wie gestalten wir denn unsere Zukunft? Stefanie Gebert, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Ich bin Paulus Müller. Alles Gute. Tschüss.